Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 468. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es Rilke, Immanuel Rilke, wollte ich gerade sagen. Nee, der heißt anders, der heißt Rainer Maria Rilke. Ein kurzes Stück aus dem Stundenbuch. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Heute ist Sonntag, ich nehme an einem Sonntag auf, der 7. Juni 2020. Und ich sage das nochmal dazu, damit, falls hier später mal jemand reinhört, irgendwie vielleicht einordnen kann, wie es uns hier allen gerade so geht. Das Land, die Welt, alles wird irgendwie gerade erschüttert. Und ich habe lange überlegt, welches Thema ich in dieser Podcast-Episode überhaupt rannehmen kann. Fällt mir ganz schwer, irgendwie alles auszublenden, was gerade schief geht. Und ich muss auch noch ganz kurz was dazu sagen, aber nicht lange. Es wird eine Episode mit Podcast-Empfehlungen. Ich weiß, nicht alle Menschen haben gerade mehr Zeit als normalerweise. Aber ja, was ist denn los? Wir haben eine globale Pandemie mit Corona. Wir haben Ausschreitungen in den USA. Ich habe tatsächlich Arbeitskollegen, mit denen ich fast täglich spreche, in Minneapolis, wo das Ganze losgegangen ist mit George Floyd. Und ja, mittlerweile sind die Proteste gegen Rassismus ja weltweit entstehen und am laut werden. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir außerdem noch einen Klimawandel haben und das Artensterben haben. Und in Kalifornien gibt es Mörderhornissen. Die morden aber keine Menschen, sondern nur Bienen. Und ja, es ist irgendwie, scheint im Moment wirklich alles komplett drunter und drüber zu gehen. Ich finde das ziemlich anstrengend, gerade die Situation mit den Ausschreitungen in den USA hat mich letzte Woche ziemlich mitgenommen, weil ja, ich halt täglich mit den USA telefoniere, spreche. Ich sehe die, sitzen eh alle in ihrem Homeoffice. Und es ist wirklich nicht so ganz einfach, sich in dem ganzen Tohuwabohu zurechtzufinden und in dem ganzen drunter und drüber, was da gerade passiert. Letztendlich bleibt die Hoffnung, dass das Thema Rassismus durch die aktuellen Geschehnisse etwas mehr in den Vordergrund gerät, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass sehr viele Menschen von sich selbst glauben, sie seien keine Rassisten, was womöglich sogar stimmt. Aber das bedeutet eben nicht, dass es keinen Rassismus mehr gibt. Also nur weil man von sich selbst glaubt, dass man nicht Rassist ist, ist das Problem leider nicht behoben, sondern es gibt halt ganz viel strukturellen Rassismus in der Welt, wenn man schwarze Hautfarbe hat, wenn man einen ausländisch klingenden Vornamen oder Nachnamen hat. Im Moment reicht es auch, wenn man asiatisch aussieht, weil Corona ja aus China kommt und deswegen gibt es gerade ganz viel Rassismus gegen asiatisch aussehende Menschen. Und ja, das ist irgendwie ein Riesenproblem. Und wenn man mal sieht, wie die Polizeigewalt in den USA rassistisch ausgerichtet ist, nicht nur durch den Mord an George Floyd kann man das gut sehen, sondern wenn man da mal in die Statistiken guckt, dann wird das relativ schnell deutlich. Ja, insofern ist es wahrscheinlich allerhöchste Zeit, dass das Thema mal ein bisschen mehr aufs Tableau gehoben wird. Allerdings haben wir mit Corona und mit dem Klimawandel und mit allen anderen Themen eh schon viele Themen. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Belastung. Deswegen will ich darüber gar nicht so viel reden heute, sondern um diesem Thema etwas Raum zu geben, möchte ich euch einen Blogartikel empfehlen. Das ist was zum Lesen. In dem geht es aber um Podcasts. Und zwar ist der Blogartikel von Nele Heise, eine Bekannte von mir, die habe ich irgendwann mal kennengelernt vor etlichen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hat sie im Rahmen ihrer Forschung, also sie ist Wissenschaftlerin, und wollte selber einen Podcast starten mit ihren Forschungskolleginnen und da habe ich dann ein bisschen geholfen. Und das, seitdem haben wir so latent Kontakt und das ist ganz nett. Sie ist schuld daran, dass ich großer Fan von Wolfpack geworden bin, weil sie da mal ein Video geteilt hatte. Genau, also schuld im Sinne, im allerbesten Sinne, hat mich das sehr bereichert. Genau, und sie forscht immer noch Richtung Podcasts und kennt sich in der Szene sehr gut aus und hat jetzt einen Blogartikel geschrieben, findet ihr unter neleheise.de, also N-E-L-E, Heise, H-E-I-S-E.de. Und da, der heißt Listening in Zuhören als solidarischer Akt. Und darin beschreibt sie, dass man als weißer Mensch, der häufig schon mit seinen Privilegien nicht ganz zurechtkommt, für viele ist es ja schwierig, sich einzugestehen, welche Ausmaße die eigenen Privilegien haben. Nele ist eine Frau, da hat sie schon mal weniger Privilegien als ich. Ich als Mann habe da noch mehr Privilegien, dessen bin ich mir sehr bewusst, aber eins meiner Privilegien ist ja auch, dass ihr mir alle zuhört. Und das möchte ich jetzt nutzen, um euch auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es noch ganz viele andere gute Podcasts gibt. Einige davon sind nicht auf Spotify. Das heißt, wenn ihr auf Spotify oder irgendeiner anderen geschlossenen Plattform hier zuhört, dann überlegt euch doch mal, ob ihr euch einen richtigen Podcatcher installiert, mit dem man beliebige Podcasts hören kann. Also alle Podcasts, die irgendwie einen RSS-Feed haben, die irgendwie frei verfügbar sind, sind nicht unbedingt bei Spotify. Das heißt, da draußen gibt es noch mehr. Und Nele hat ja in diesem Artikel geschrieben, dass das Beste, was wir tun können mit unseren Privilegien, erstmal zuhören ist und erstmal erkennen, dem einen Raum geben, was es denn eigentlich gibt an schwarzen Stimmen, an muslimischen Stimmen, an Stimmen mit Autoren, ausländisch klingender Nachnamen, asiatischem Aussehen oder ja, irgendeine Art von Diversität, um eben dem, ja, diesen Leuten eine Stimme zu geben, um ihnen Raum zu geben, um ihnen zuzuhören. Und es ist eine relativ lange Liste mit Podcasts und ich werde die einmal vorlesen und vielleicht ist irgendwas dabei, was euch anspricht. Einen davon habe ich auch schon abonniert und auch schon reingehört, kann ich dann gleich dazu sagen. Also es ist der Afropod, Anti und Semitisch, auf einen Polit-Tee mit Jasmin Mbarek, auf eine Tüte, ein sehr schönes Coverbild, da muss ich glaube ich auch mal reinhören, Besser als Krieg, Bin ich süß-sauer, Black and Breakfast, Chai Society, Das nehme ich mal mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Da habe ich tatsächlich schon reingehört, weil ich Aminata Touré den Namen erkannt habe. Die ist nämlich für Bündnis 90 Die Grünen, bei denen ich ja Mitglied bin, im Kieler Landtag, also im Landesparlament, wenn ich es richtig weiß, genau, für Schleswig-Holstein. Und ja, das ist ganz spannend, da mal ihre politische Arbeit beobachten zu können über diesen Podcast. Ich habe jetzt nur die neueste Episode angehört über Black Lives Matter und die aktuellen Geschehnisse. Das ist natürlich ein bisschen anderer Fokus als normalerweise in diesem Podcast, aber das ist auch gut so. Dann geht es weiter mit Diaspora.asia, die Dauernörkler, die Farbe der Nation, die kleine schwarze Chaospraxis, Diversity FM, Donna Sori, er, sie und ich, Feuer und Brot, Gedankensalat, German Panda Podcast, Halbe Kartoffel ist natürlich ein Podcast, den ich schon lange höre und sehr verehre. Der ist aber auch hier in dieser Liste natürlich drin. Ein sehr schöner Podcast, in dem Stimmen zu Wort kommen von Deutschen mit ausländischen Wurzeln. Und die bezeichnen sich selbst als halbe Kartoffel. Oder werden von dem Autoren, von dem Redakteur, wie heißt er denn, der Produzent dieses Podcasts heißt Frank und der sagt halbe Kartoffel dazu. Hart unfair, Heimatmysterium, nicht Ministerium, Homegirls, IIS, die Idel und Ingmar Show ist das. Jetzt mal kurz OT, der emanzipatorische LARP-Podcast, Kabus Box, kanakische Welle, da habe ich auch schon mal reingehört mit Marcel Abu Rakia und Malcolm Ohanwe. Ja, die sind ziemlich gut, die beiden. Also da macht es echt Spaß zuzuhören. Ist auch ein relativ erfolgreicher Podcast, muss man eigentlich gar keine Werbung für machen, aber ja. Hört die kanakische Welle. Kinboy Talks, Manipod, Mashalla, das ist doch, glaube ich, ein. Ist das überhaupt ein öffentlicher Podcast? Ach ja, genau. Das ist, glaube ich, von Haus 1. Und das erscheint einmal als erstes bei Audible und erst später dann öffentlich. Habe ich auch noch nicht reingehört. Matatu, Neues vom Balla Balla Balkan, Piratensender Powerplay, Radio Romanespekt, RealitäterInnen, Rise and Shine. Da ist eine von den Zeit Online, was jetzt Sprecherin, glaube ich, dabei. Und ich weiß gar nicht, ob die noch mitmacht. Da habe ich den zumindest schon mal gehört. Safransirup, Scharf mit Alles, der Podcast mit Sibel Schick. Süß-Sauer, der China-Podcast. Syomania vom Deutschlandfunk. Two Podcast, Gespräche unter Schwestern. Two Blacks and a Jew. Und du so. Weißabgleich von der Taz. Ja, from Deutschland. 7 gute Gründe. Und ja, diese Podcasts sind so unterschiedlich. Viele richten sich auch gar nicht an Kartoffeln, im Gegenteil, aber sie sind da und sie haben alle etwas zu erzählen. Also sit down and listen, schreibt Nele. Vielen Dank für diese Zusammenstellung. Wie gesagt, einiges davon höre ich schon lange, wie zum Beispiel Halbe Kartoffel. Anderes habe ich jetzt gerade angefangen und ich denke, ich werde nochmal in weitere Podcasts reinhören. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe noch 2 Podcasts, die ich euch eigentlich empfehlen wollte in dieser Episode. Und beide liegen mir am Herzen, aus unterschiedlichen Gründen. Der, an dem ich selbst beteiligt bin, den nehme ich mal als letztes dran. Und deshalb kommt jetzt die Empfehlung für Plötzlich Piratin. Das ist das neue Projekt von Johannes Wolf, ohne Kuh, Lano Inc. sozusagen. Vielleicht erinnert ihr euch an Puerto Partida, davon hatte ich auch schon mal hier erzählt. Das war ein Hörspiel-Podcast, wo Gäste quasi an einem Rollenspiel-Abenteuer teilgenommen haben und dann Bürger einer Insel werden konnten oder eben leider auch von einer Spinne gefressen oder von einem Menschenfresser oder so. Klingt ein bisschen gruselig, ist aber durchaus größtenteils kindgerecht. Eine lustige Abenteuergeschichte im Wesentlichen. Und machte wahnsinnig Spaß zuzuhören. Ich bin dann selber Gast gewesen bei Puerto Partida und habe auch die Prüfung bestanden. Da musste man immer so Rätsel lösen. Und ja, ich habe die alle erfolgreich gelöst und dann auch die Abschlussprüfung bestanden und war dann Lehrer auf der Insel Puerto Partida. Habe da ab und zu mal auch mitgespielt. Dann hatte Johannes ein Nachfolgeprojekt gemacht, wo es um so ein Agenten-Setup mit Zeitreise ging. Habe ich jetzt gerade schon vergessen, wie das eigentlich hieß. Das habe ich nicht so intensiv verfolgt. Das war irgendwie nicht so meins. Ich fand die Musik komisch und es war irgendwie ich weiß nicht. Irgendwas daran war schräg, hat mir nicht so zugesagt. Und lief anscheinend auch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten nicht zugesagt hat. Ich weiß nicht. Zumindest ist das wieder vorbei. Gleich fällt mir auch bestimmt der Titel von dem Podcast wieder ein. Akte Aurora. Genau, das war's. Genau, und jetzt gibt es plötzlich Pirat. Anscheinend ist PP erfolgreicher als AA. Und Pipi. AA. Ja, sehr schön. Johannes hat jetzt mit Plötzlich Piratin ein neues Projekt gestartet, was sehr witzig anläuft, mit sehr schönem Sounddesign. Also da gefällt mir die Musik auf Anhieb viel, viel besser. Ist halt natürlich ein maritimes Setting mit Piraten und es gibt einen Trailer und es gibt eine erste Episode, die jetzt gerade erschienen ist. Und in diesem Podcast läuft es so, dass die Hauptperson Sam, um die es geht, die wird halt in jeder Episode von einem anderen Gast gespielt. Das ist ganz witzig. Also nicht wie bei Puerto Partida, dass jeder seinen eigenen Charakter hat, sondern es gibt halt einen Spielcharakter, Sam, und der wird immer von irgendwem anders gespielt. Und in der ersten Episode wird er von Stefan Proksch gespielt. Das ist ja auch einer meiner Lieblingspodcaster, der mit der Esel und Teddy Show, wie sie damals hieß, und jetzt heißt sie nur noch Esel und Teddy, ja, für viele gute Stunden Unterhaltung gesorgt hat. Viele ist gut, die machen das seit wie vielen Jahren? Ich habe es irgendwie vergessen, seit 17 Jahren, 27 gefühlt, seit immer. Nein, also die machen es zumindest deutlich länger als ich. Und ich bin ja im Herbst jetzt schon bei 10 Jahren. Ich muss mir noch was einfallen lassen für mein 10-jähriges Leben. Genau. Und Stefan Proksch ist halt irgendwie auch noch sonst recht aktiv. Die waren auch beide, Esel und Teddy waren auch beide bei Puerto Partida dabei. Und Stefan hat noch irgendwie weitere Podcasts. Den macht sogar meine Oma, da war ich mal zu Gast. Fußball-Podcast. Ja, genau. Und ja, der ist der erste Sam. Hat sich ziemlich töffelig angestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Hat aber trotzdem großen Spaß gemacht, zuzuhören. Und beim Zuhören irgendwie nachzudenken, was hätte ich denn anders gemacht an seiner Stelle. Naja, aber das ist nicht ganz leicht, so der Erste zu sein, der diese Rolle übernimmt und dann quasi einerseits eine Messlatte zu legen, andererseits keine Messlatte zu haben, an der man irgendwie sich orientieren kann. Ich bin gespannt auf die nächsten Episoden und ich freue mich da auf das weitere Voranschreiben der Piratengeschichte. Also ein bisschen Impro-Theater-Charakter. Es gibt ein paar Sprecher, die bei den Episoden jeweils dabei sind und dann live auch mitsprechen. Natürlich aus dem alten Puerto Partida-Clan sind da einige mit dabei. Ich glaube, jetzt in der ersten Episode war auf jeden Fall Kati mit dabei. Und noch jemand, habe ich gerade vergessen. Ja, genau, plötzlich Piraten ist auf jeden Fall das Reinhören wert. So, und dann komme ich jetzt noch zu der eigentlichen Empfehlung, die ich aussprechen wollte in dieser Episode, denn es gibt einen neuen Podcast und der heißt auch was mit plötzlich. Der heißt Plötzlich Bäcker. Ich weiß nicht, warum alle Podcasts auf einmal plötzlich heißen. Plötzlich Pirat, es gibt jetzt irgendwie plötzlich Schwanger oder so. Habe ich noch nicht gehört. Dieser neue Podcast heißt Plötzlich Bäcker, weil er von Lutz Geißler kommt. Und Lutz Geißler ist ja der große Brotpapst in Deutschland. Einer der bekanntesten Hobby-Bäcker- und Brotbackbuchautoren. Hat schon 9 Brotbackbücher geschrieben. 3 davon habe ich und 2 davon benutze ich regelmäßig. Das eine benutze ich gar nicht so sehr. Habe ich, ja, werde ich wahrscheinlich demnächst dann in diesem Podcast Plötzlich Bäcker mal verlosen, denn wir haben uns da zusammengetan und ich habe Lutz quasi geholfen, diesen Podcast aus der Taufe zu heben und ihn zu starten. War da quasi Geburtshelfer für diesen neuen Podcast. Ich habe jetzt die ersten Episoden mit ihm aufgenommen. Da sind schon ein paar im Kasten. 2 sind erschienen. Die Nullnummer, in der wir erklären, worum es geht in dem Podcast. Und die allererste richtige Episode. Es wird verschiedene Arten von Episoden geben. Wissensepisoden, in denen Lutz ganz kurz und knapp und präzise erklärt, wie eine Sache gemacht wird, mit nur ganz wenigen Nachfragen von mir. Das habe ich mir so gewünscht von ihm, weil ich bei Podcasts, die zwar eine Sache erklären, aber dann abschweifen und hier noch und da noch Umwege gehen, dann weiß ich immer am Ende gar nicht mehr so ganz genau, was habe ich jetzt eigentlich gerade gelernt und was ist jetzt die genaue Handlungsanweisung. Das finde ich ein bisschen umständlich immer. Deswegen habe ich mir von Lutz gewünscht, dass irgendwie ein Teil der Episoden einfach Wissensepisoden sind, die ja, also ganz kurz und knapp und in klaren Schritten irgendwelche Sachen erklären. Und die allererste ist so eine Wissensepisode. Da wird erklärt, wie man einen Roggensauerteig macht. Relativ einfach, habe ich ja hier auch schon öfter mal angerissen. Und entsprechend sind die Wissensepisoden dann wahrscheinlich in der Regel auch eher kurz. In der zweiten Episode, die dann jetzt bald kommt, wird es darum gehen, wie man mit diesem Roggensauerteig dann ein Roggenvollkornbrot backt. Braucht man also nur Vollkornroggenmehl, Roggenvollkornmehl heißt es dann eigentlich, Wasser und Salz und eine Kastenform und einen Backofen. Mehr braucht man nicht. Sowohl für den Sauerteig, da braucht man ja nur das Mehl und Wasser. Und dann für das Brot braucht man zusätzlich noch Salz und eine Kastenform und einen Ofen. Mehr braucht man nicht. Da kann man sich Roggen Vollkornbrot machen. Genau. Dann wird es noch weitere Episoden geben, die nicht so auf das präzise Vermitteln von Wissen zugeschnitten sind, wo man natürlich auch was lernen kann, aber wo es dann nicht ganz so koordiniert zugeht. Das sind einerseits die Spezialepisoden, in denen Lutz seinem jeweiligen Gast, und das bin halt am Anfang ich, später wird es dann wer anders sein, bei seinem eigenen Brotprojekt hilft. Mein Brotprojekt ist ja, dass ich ein San Francisco Sourdough Bread backen möchte, weil ich das total lecker finde. Das ist halt ein helles Brot mit sehr offener Porung. Und ja, ich bin ja beruflich ab und zu in San Francisco und hatte ja hier auch schon mal davon erzählt, dass ich das total lecker fand, was ich da gefunden habe von Tartin. Und einer von euch oder von meiner Realitätsabgleichhörerin hatte mir auch das Tartin-Backbuch geschenkt. Vielen Dank dafür nochmal. So, und ich wollte das ja aber nicht mit Weizenmehl backen, wie das normalerweise gemacht wird, sondern mit Dinkelmehl. Und dann hatte ich mir auch noch bei meiner, beim Mehlversand meines Vertrauens, das ist die Biomühle Eiling, hatte ich mir Oberkulmer Rotkorn-Dinkelmehl bestellt. Ich weiß gar nicht genau warum, klang irgendwie interessant, war irgendwie 20 Cent teurer und dachte ich, dann muss das ja besser sein. Dann habe ich mir davon ganz viel bestellt. Tja, und das hört ihr dann in Episode 4 von diesem Podcast, wie Lutz mir erklärt, wie man damit denn ein richtiges San Francisco Sourdough Bread backen kann. Ja, und in Episode 5 geht es dann mit der dritten Sorte von Episoden weiter. Es gibt ja Wissensepisoden, Spezialberatungen. Und dann gibt es noch die FAQ-Episoden, also Frequently Asked Questions. Der Lutz bekommt pro Tag eine unfassbar große Anzahl an E-Mails von Lesern seiner Bücher und seines Blogs. Lutz ist halt recht bekannt, was Brotbacken angeht. Und dann gibt es halt viele Leute, die das zu Hause ausprobieren und dann auch in Probleme reinlaufen und ihm dann eine Frage schicken. Er kann die gar nicht alle. Er hat immer versucht, die alle zu beantworten, aber kann er gar nicht alles schaffen. Und deswegen nimmt er jetzt, sucht er für jede dieser FAQ-Episoden 5, 6 Fragen raus und die stelle ich ihm dann sozusagen stellvertretend, beantwortet die dann. Es sind nämlich doch recht häufig die gleichen Fragen, die da kommen. Und so wird es dann ein FAQ in Form einer Podcast-Reihe geben. Man wird die einzelnen Sorten auch getrennt voneinander abonnieren können. Sobald es alle drei Sorten gibt, werde ich dafür die Feeds anlegen. Und dann könnt ihr sagen, ich will aber nur die Wissensepisoden. Das ganze andere Blabla interessiert mich nicht. Oder ich will nur die Spezialepisoden. Oder aber ich will nur die FAQ-Episoden, um irgendwie ja, zu wissen, was die anderen sich alle fragen. Genau, das ist so der Plan für Plötzlich Bäcker. Und der ist jetzt auch gestartet. Bitte abonniert den. Der ist noch nicht bei Spotify. Ich weiß nicht, ob Lutz da rein will, aber vielleicht ist das mal ein Anreiz für die Spotify-Hörer, sich vielleicht noch eine zweite kleine Podcast-App zu installieren. Auf Android empfehle ich da ja immer AntennaPod. Auf iOS benutze ich selbst Castro. Es gibt aber ganz viele andere iOS-Apps, mit denen man Podcasts hören kann. Overcast zum Beispiel oder die Podcasts-App von Apple selbst. Die ist schon auf eurem Telefon. Müsst ihr nicht mal was installieren, wenn ihr ein iPhone habt. Eigentlich. Auf Android-Geräten glaube ich auch nicht. Google hat jetzt auch Google Podcasts, wenn ich das richtig weiß. Und denke mal, das ist auf den neuen Android-Geräten auch schon vorinstalliert. Weiß ich auch nicht. Genau. So. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, warum der jetzt plötzlich Bäcker heißt und habe nur gesagt, ja, weil da Lutz Geister dran beteiligt ist. Sein Blog heißt ja Plötzblog. Und die Geschichte dazu ist, dass er eigentlich Geologe ist, aus dem Erzgebirge kommt und als er einen Namen für seinen Blog gesucht hat, hat er irgendwie auf sein Bücherregal geguckt und da stand ein Buch vom Plötz. Das ist eine Fantasiefigur aus dem Erzgebirge und aus dem Bergbaubereich sozusagen. Der Plötz, genau. Und deswegen hat er seinen Blog Plötzblog genannt. Und den Namen hat er behalten. Steht auch auf seinen Büchern drauf, das Plötz-Prinzip. Und das ist so sein Markenkern, der Plötz. Und deswegen heißt der Podcast passenderweise Plötzlich Bäcker. Ist natürlich auch alles so ein bisschen an Plötzlich Prinzessin irgendwie angelehnt, glaube ich. Aber macht, glaube ich, nichts. Ist ein bisschen albern, dass jetzt gerade so viele Podcasts mit Plötzlich heißen, aber ja, viele Leute sind ja jetzt auch plötzlich Bäcker geworden, weil sie sich ganz viel Mehl gekauft haben. Am Anfang der Corona-Zeit wurden ja diverse Dinge gehortet. Erst Klopapier, dann Mehl und dann Hefe. Weil die Leute gemerkt haben, mit Mehl allein können sie gar nichts backen. Wenn es den Podcast da schon gegeben hätte, dann hätten sie gelernt, wie sie tatsächlich nur mit Mehl und Wasser und Salz ein Brot backen können. Hätten sie die Hefe nicht gebraucht. Aber natürlich kann man auch mit Hefe Brot backen und da ist der Lutz auch gar nicht von abgeneigt. Also er macht auch viele Rezepte mit Hefe. Die waren natürlich auch ausverkauft jetzt während der Corona-Zeit ab und zu. Macht aber nichts, man kann sich auch selber Hefe machen. Hefewasser ist auch eine Wissensepisode, kommt auch irgendwann, Episode 6 oder so. Haben wir auch schon aufgezeichnet. Könnt ihr lernen, wie man Hefewasser selber macht und dann dieses Hefewasser anstelle von Backhefe benutzen kann. Habe ich auch schon gemacht für Pizzateig. Klappt super. Jo. Plötzlich Bäcker. Bitte abonniert den Podcast und wenn es euch gefällt, dann unterstützt den Lutz entweder durch Aufmerksamkeit, indem ihr ihn auf iTunes bewertet oder genau, er sammelt natürlich auch Spenden. Ich selbst sammle ja im Moment keine Spenden, weil ich keine brauche. Lutz braucht welche, denn er lebt davon. Er ist zwar Geologe und hat unter Tage gearbeitet, aber er lebt jetzt halt vom Backen. Und im Wesen, seine wesentliche Einnahmequelle sind Backkurse, die er gibt, wo man ein oder zwei Tage bei ihm in der Backstube oder in einer angemieteten Backstube lernt, wie man Brote backt oder Brötchen backt und die können halt im Moment nicht stattfinden wegen der Corona-Pandemie und da geht ihm halt viel Geld flöten und das kann man auch schwer wieder aufholen. Deswegen bittet er da im Moment um finanzielle Unterstützung. Deswegen auch dieser Podcast, um noch mehr Reichweite zu haben und noch mehr Leute zu finden, die das gut finden, was er macht und ihn da möglicherweise unterstützen wollen. Ja, das kann ich natürlich auch nur empfehlen, wenn ihr einen Podcast hört und der Podcaster irgendwie darauf angewiesen ist, dass ihr ihn unterstützt, dann macht das bitte. Halbe Kartoffel zum Beispiel kann man bei Steady unterstützen. Das funktioniert auch ganz gut. Ich bin da, glaube ich, eine Tüte Pommes, was gut zur halben Kartoffel passt. Und bei Lutz ist es irgendwie ein anderes System, wo man entweder monatlich irgendwie, ich finde dieses monatlich Zahlen ganz gut, wenn man da irgendwie 50 Cent oder einen Euro im Monat überweist für die Podcasts, die einem wirklich wichtig sind, dann ja, können das die meisten gut tun. Für den Podcaster ist das aber extrem wertvoll. Es klingt nach einem kleinen Betrag, aber wenn das ein Podcaster ist, der dann irgendwie ein paar hundert Leute hat, der sie so unterstützt, dann kann das halt wirklich sehr, sehr helfen. Man kann aber natürlich auch eine Einmalspende machen. Gut. Ja. Soll ich euch jetzt noch auf die Folter spannen und noch nicht erzählen, ob das was geworden ist mit dem... Nein, ich spanne euch natürlich nicht auf die Folter. Ich erzähle es euch einfach. Das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Also das Problem mit dem San Francisco Sourdough Bread auf Dinkel war, dass ich verschiedene Sachen falsch gemacht habe. Natürlich. So, erstens habe ich versucht, ein rundes Brot zu backen, weil ich halt einen runden Gusseisentopf habe. Dieses Brot sollte aber länglich sein, weil sich dann das Brot besser, also der Backofentrieb ist dann irgendwie besser. Also länglich geformt und dann längs aufgeschlitzt. Hatte ich ja dieses Oberkulmer Rotkorn-Dinkelmehl genommen. Und Dinkel hat schon weniger Kleber, also Gluten, als Weizenmehl. Und dieses Oberkulmer Rotkorn hat noch weniger. Also das ist eine ganz alte Sorte Dinkel. Und von diesem Bio, von der Biomühle, die kaufen auch nur Bio-Getreide ein. Da ist halt nichts reingezüchtet mit irgendwelchen Weizensorten, die dann dem Dinkel mehr Kleber verleihen oder so, sondern das ist halt eine relativ reine alte Sorte. Und da ist halt ganz wenig Kleber dran. So, und dann kann man halt einen Trick anwenden, dass es doch ein bisschen besser Kleber aufbaut, und das ist Vitamin C. Ich habe für diese Episode Nummer 4 auch ein Interview gemacht mit der Biomühle Eiling. Das könnt ihr dann auch da drin hören. Und das sagte dann auch schon der Müller. Der hat nochmal ganz genau erklärt, was das so für Mehlsorten sind. Dass man, um dem Teig mehr Stabilität zu verleihen, Vitamin C reinmischen kann. In Form von so einem Acerola. Nee, Acerola ist ein Bonbon, oder? Nee, also nicht ein Bonbon reintun, sondern irgendwie so ein Pülverchen reintun mit Vitamin C. Lutz hat mir dann aber verraten, der einfachste Trick ist, einen kleinen Teil des Wassers durch Orangensaft zu ersetzen. Der verleiht dem Brot dann keinen Geschmack. Also man kann auch Zitronensaft nehmen. Das ist aber dann ein bisschen eher so, dass da der Geschmack dann auch im Brot ist. Mit Orangensaft ist das ein bisschen weniger der Fall. Und im Orangensaft ist halt Vitamin C enthalten. Und wie war das, wenn man irgendwie einen Liter Wasser hat, 40 Milliliter Orangensaft statt der 40 Milliliter Wasser dann also einfach austauschen, dann hat man genügend Vitamin C, um die notwendige Stabilität zu bekommen. Und dann der dritte Tipp von Lutz war dann weniger kneten. Also beim Vermischen, beim Anmischen des Teigs irgendwie aufpassen, dass man nicht allzu da knetet, sondern wirklich nur so, dass es ein schöner homogener Teig ist, und dann ihn mehr in Ruhe lassen und dafür ein bisschen regelmäßiger, aber auch ein bisschen vorsichtiger dehnen und falten. Also nicht alle halbe Stunde dehnen und falten, sondern ruhig alle 20 Minuten oder schon alle Viertelstunde. Das ist ja während der Stockgare, zieht man dann immer so an den Seiten den Teig hoch und faltet den rüber. Genau, das muss man dann ein bisschen alles anders machen. Das habe ich alles befolgt und tatsächlich ist das Brot ganz fantastisch geworden. Also selbst Lutz war beeindruckt, wie gut das aufgegangen ist und wie toll die Porung war. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Er hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass das nichts wird mit dem Oberkulmer Rotkorn. Aber es geht, dank seiner Tipps. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich werde trotzdem umsteigen auf normales Dinkelmehl. Das ist so ein bisschen jetzt mein Standardbrot geworden. Also jetzt habe ich gelernt, wie das richtig gut zu backen geht. Und das backe ich jetzt tatsächlich sehr regelmäßig. Und ich habe jetzt einfach eine größere Menge normales Dinkelmehl 630 bestellt, um irgendwie möglichst regelmäßig dieses Brot backen zu können. Und das macht mir gerade sehr viel Freude, dass ich jetzt ein San Francisco Sourdough mit Dinkelmehl backen kann. Heute habe ich eins gemacht, das habe ich eben gerade gebacken. Da hatte ich gestern allerdings nicht mehr genügend Dinkelmehl 630 da. Dann habe ich irgendwie einen Teil des Mehls durch Dinkeldunst ersetzt, den hatte ich noch. Und dann war das immer noch nicht genug, da habe ich ein bisschen Weizenmehl mit reingetan, weil das zufällig gerade da war. Und habe dann gedacht, na, jetzt ist es eh ein anderes Brot, dann schmeiße ich noch ein bisschen Saaten mit rein, habe dann geschrotete Chiasamen und Sonnenblumenkerne geröstet. Und die muss man auch nochmal in Wasser einlegen, weil Saaten ja auch nochmal Wasser ziehen. Und ich will ja nicht das Brot dehydrieren, deswegen habe ich das dann schon mal quasi einweichen lassen, die Saaten. Und dann habe ich das mit einem San Francisco Sourdough Dinkel-Weizen-Mischbrot mit Chiasamen und Sonnenblumenkern gebacken. Ich habe es noch nicht angeschnitten, aber es ist ziemlich doll aufgegangen, also doller, als ich es angeschnitten habe. Also ich habe einen ziemlich tiefen Schnitt reingesetzt und trotzdem ist es mir an der Seite noch aufgeplatzt, was natürlich nicht schön ist, aber auch nicht schlimm. Und ich nenne es das San Francisco Kartoffelbrot. Nicht, weil Kartoffeln mit drin sind, sondern weil es aussieht wie eine Kartoffel. Ich mache nochmal ein Foto und poste das auf Instagram mit dem entsprechenden Titel. Könnt ihr euch das angucken. Ja, so viel zum neuen Brot-Podcast. Also es lohnt sich wirklich, da reinzuhören. Genauso wie bei Plötzlich Piraten und bei den vielen anderen Podcasts, die ich euch am Anfang empfohlen habe, die Nele uns allen empfohlen hat sozusagen. Schönen Dank nochmal, Nele, und ganz liebe Grüße. Kommen wir zum Herrn Rilke, Rainer Maria Rilke. Wir sind im Stundenbuch bei Location 1315. Nee, stimmt gar nicht. Was ist das? Ich sehe hier nur 16 Stunden und 39 Minuten übrig. 20% des Gesamtwerks von Rilke haben wir durch. Herr, wie sind ärmer denn die armen Tiere, die ihres Todes enden, wenn auch blind, weil wir noch alle ungestorben sind. Den gib uns, der die Wissenschaft gewinnt, das Leben aufzubinden in Spaliere, um welche zeitiger der Mai beginnt. Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer, dass es nicht unser Tod ist, einer, der uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen. Drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen. Wir stehen in deinem Garten Jahr und Jahr und sind die Bäume, süßen Tod zu tragen, aber wir altern in den Erntetagen. Und so wie Frauen, welche du geschlagen, sind wir verschlossen, schlecht und unfruchtbar. Oder ist meine Hoffart ungerecht? Sind Bäume besser? Sind wir nur Geschlecht und Schoß von Frauen, welche viel gewähren? Wir haben mit der Ewigkeit gehurt. Und wenn das Kreisbett da ist, so gebären wir unseres Todes tote Fehlgeburt, den krummen, kummervollen Embryo, der sich, als ob ihn Schreckliches erschreckte, die Augenkeime mit den Händen deckte und dem schon auf der ausgebauten Stirne die Angst von allem steht, was er nicht litt. Und alle schließen, so wie eine Dirne, im Kindbett krämpfen und am Kaiserschnitt. Huiuiui, das ist aber düster. Ja. Passt vielleicht ein bisschen zum Anfang dieser Episode. Kommen wir zu Herrn Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, zweiter Band. Wir sind auf Seite B 704 in der transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Augen zu und zugehört. Ist ein Vogel vorbeigeflogen, habt ihr ihn gehört? Hier zeigt sich nun ein Unterschied der Denkungsart bei einer und derselben Voraussetzung, der ziemlich subtil, aber gleichwohl in der Transzendentalphilosophie von großer Wichtigkeit ist. Ich kann genugsamen Grund haben, etwas relativ anzunehmen, suppositio relativa, ohne doch befugt zu sein, es schlechthin anzunehmen, suppositio absoluta. Diese Unterscheidung trifft zu, wenn es bloß um ein regulatives Prinzip zu tun ist, wovon wir zwar die Notwendigkeit an sich selbst, aber nicht den Quell derselben erkennen und dazu wir einen obersten Grund bloß in der Absicht annehmen, um desto bestimmter die Allgemeinheit des Prinzips zu denken, als zum Beispiel, wenn ich mir ein Wesen als existierend denke, das einer bloßen und zwar transzendentalen Idee korrespondiert. Denn da kann ich das Dasein dieses Dinges niemals an sich selbst annehmen, weil keine Begriffe, dadurch ich mir irgendeinen Gegenstand bestimmt denken kann, dazu gelangen und die Bedingungen der objektiven Gültigkeit meiner Begriffe durch die Idee selbst ausgeschlossen sind. Die Begriffe der Realität, der Substanz, der Kausalität, selbst die der Notwendigkeit im Dasein haben außer dem Gebrauche, da sie die empirische Erkenntnis eines Gegenstandes möglich machen, gar keine Bedeutung, die irgendein Objekt bestimmete. Sie können also zwar zur Erklärung der Möglichkeit der Dinge in der Sinnenwelt, aber nicht der Möglichkeit eines Weltganzen selbst gebraucht werden, weil dieser Erklärungsgrund außerhalb der Welt und mithin kein Gegenstand einer möglichen Erfahrung sein müsste. Nun kann ich gleichwohl ein solches unbegreifliches Wesen, den Gegenstand einer bloßen Idee, relativ auf die Sinnenwelt, obgleich nicht an sich selbst, annehmen. Denn wenn dem größtmöglichen empirischen Gebrauche meiner Vernunft eine Idee der systematisch vollständigen Einheit, von der ich bald bestimmter reden werde, zum Grunde liegt, die an sich selbst niemals adäquat in der Erfahrung kann dargestellt werden, ob sie gleich, um die empirische Einheit dem höchstmöglichen Grade zu nähern, unumgänglich notwendig ist, so werde ich nicht allein befugt sein, sondern auch genötigt sein, diese Idee zu realisieren, das heißt, ihr einen wirklichen Gegenstand zu setzen, aber nur als etwas überhaupt, das ich an sich selbst gar nicht kenne und dem ich nur als einem Grunde jener systematischen Einheit in Beziehung auf diese letztere solche Eigenschaften gebe, als den Verstandesbegriffen in empirischen Gebrauche analogisch sind. Ich werde mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt, der Substanzen, der Kausalität und der Notwendigkeit ein Wesen denken, das alles dieses in der höchsten Vollkommenheit besitzt und in dem diese Idee bloß auf meiner Vernunft beruht, dieses Wesen als selbstständige Vernunft, was durch Ideen der größten Harmonie und Einheit Ursache vom Weltganzen ist, denken können, sodass ich alle die Idee einschränkende Bedingungen weglasse, lediglich um unter dem Schutze eines solchen Urgrundes systematische Einheit des Mannigfaltigen im Weltganzen und vermittels derselben den größtmöglichen empirischen Vernunftgebrauch möglich zu machen, indem ich alle Verbindungen so ansehe, als ob sie Anordnungen einer höchsten Vernunft wären, von der die unsrige ein schwaches Nachbild ist. Ich denke mir als denn dieses höchste Wesen durch lauter Begriffe, die eigentlich nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung haben, da ich aber auch jene transzendentale Voraussetzung zu keinem anderen als relativen Gebrauch habe, nämlich, dass sie das Substratum der größtmöglichen Erfahrungseinheit abgeben solle, so darf ich ein Wesen, das sich von der Welt unterscheide, ganz wohl durch Eigenschaften denken, die lediglich zur Sinnenwelt gehören, denn ich verlange keineswegs und bin auch nicht befugt, es zu verlangen, diesen Gegenstand meiner Idee nach dem, was er an sich sein mag, zu erkennen, denn dazu habe ich keine Begriffe und selbst die Begriffe von Realität, Substanz, Kausalität, ja, sogar der Notwendigkeit im Dasein verlieren alle Bedeutung und sind leere Titel zu Begriffen ohne allen Inhalt, wenn ich mich außer dem Felde der Sinne damit hinauswage. Ich denke mir nur der Relation eines mir an sich ganz unbekannten Wesens zur größten systematischen Einheit des Weltganzen lediglich, um es zum Schema des regulativen Prinzips der größtmöglichen empirischen Gebrauchs meiner Vernunft zu machen. Ja, so viel vom Herrn Kant. Ich wünsche euch allen eine, was soll ich sagen, möglichst entspannte Zeit. Entspannt, ja. Ich hoffe, ihr findet Entspannung. Ich hoffe, ihr findet Orte der Ruhe, Orte der Besinnung. Besinnlichkeit ist ja erst Weihnachten wieder, ne? Aber ich glaube, die größte Herausforderung und Aufgabe für uns alle im Moment ist, nicht verrückt zu werden. Also zumindest kommt es mir so vor. Ich habe mir selbst stark vorgenommen, nicht auszuflippen, nicht verrückt zu werden. Und ist nicht ganz leicht gerade. So. Ich hoffe, es hilft, dass ihr was zu hören habt. Jetzt habt ihr in dieser Episode noch einen großen Schwung weitere Sachen empfohlen bekommen zum Hören. Ich finde das immer ganz gut, wenn man nochmal irgendwelchen Leuten zuhört, die irgendwas erzählen. Ja, und ich wünsche euch auch, dass ihr genügend Schlaf findet, denn Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund, Schlafen ist ganz gut fürs Immunsystem, hält euch also fit. Und in diesem Sinne, schlaft alle recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.